Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Steffen.
Und ich bin Jessica.
Jessica, wir wollen uns heute nochmal das Cura-Modell etwas genauer angucken. Unsere ersten Folgen, die wir ja schon mittlerweile vor über einem Jahr aufgenommen haben, haben sich ja mit dem Cura-Modell beschäftigt und die Folgen werden weiterhin sehr gern gehört. Und das zeigt ja, dass das Cura-Modell weiterhin bei vielen Lehrkräften interessant ist.
Genau, also die ersten 5 Folgen waren zum Thema Cura-Modell. Das bedeutet, wer diese Folgen noch nicht gehört hat, der kann auf jeden Fall nochmal reingucken. Da sind auf jeden Fall ja mehrere Folgen zum Thema. Wir haben wirklich alle 4 Säulen vom Modell quasi erläutert,
sozusagen. Genau, du hattest jetzt gerade nochmal gesagt, dass es 4 Säulen sind. Wenn ich aber im Internet zum Beispiel unterwegs bin, dann treffe ich eigentlich immer nur auf eine der 4 Säulen und das ist der Klassenraum. Und wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das Cura-Modell ist ein Möbelkonzept.
Ja, also es ist, glaube ich, mittlerweile so, man sieht ziemlich viel zum Thema Cura-Modell und tatsächlich ist es ja so, dass viele eher ihre Klassenräume präsentieren, die Tischgruppen, die Lernlandschaften, Stehtische, Sitzmöglichkeiten, Regale und so weiter und so fort. Also ich glaube, das Cura-Modell wird als besondere Art, den Klassenraum einzurichten, eher wahrgenommen, als es tatsächlich dann ist, nämlich ein Modell zum Lernen.
Okay, und kann ich nachvollziehen und finde ich es verständlich, denn die Möbel ist ja eine Sache, die man, denke ich, ja gut teilen kann, weil es was Visuelles ist. Sowas wie Unterrichtskultur, Input im Kreis lässt sich natürlich schwieriger in sozialen Medien teilen. Ich würde jetzt gerne mit dir ins Thema direkt reinstarten und uns mal das häufigste Missverständnis zum Thema Cura-Modell angucken.
Mittlerweile halte ich tatsächlich Vorträge oder Seminare zum Thema offenen Unterricht ziemlich regelmäßig und auch online erreichen mich viele Anfragen und die erste Frage ist immer wieder dieselbe. Kannst du mal ein Foto von deinem Klassenraum zeigen oder wie stehen die Tische oder welche Möbel brauche ich, um das Cura-Modell umsetzen zu können?
Okay, finde ich eigentlich irgendwie recht lustig, weil bei anderen Berufen würde man ja nicht sagen, irgendwie zeig mir mal dein Büro und dann kann ich auch Häuser bauen, weil du bist Architekt, ich weiß, wie dein Büro aussieht und dann kann ich das auch.
Genau, das wäre beim Chirurgen genauso. Da würde man auch nicht sagen, zeig mir deinen OP-Raum und dann kann ich auch selber irgendwie operieren. Das ist im Bildungsbereich tatsächlich dann häufig anders. Also wir sehen was Sichtbares und schließen daraus auf Qualität. Und dabei wissen wir aus der Forschung schon lange, guter Unterricht entsteht eigentlich nicht durch Möbel.
Dann lass uns direkt in die Forschung reingucken.
Wenn wir uns die Arbeit von John Hattie anschauen, dann sehen wir etwas ganz Interessantes, nämlich die Faktoren mit den größten Auswirkungen auf Lernerfolg sind zum Beispiel Feedback, Klarheit der Lehrkraft, formative Diagnostik, Lehrer-Schüler-Beziehungen, Selbstwirksamkeit und metakognitive Strategien. Und nicht zu finden sind zum Beispiel besondere Möbel, besondere Raumgestaltungen, Sitzsäcke oder Regale zum Beispiel.
Okay, aber das bedeutet ja nicht, dass Räume unwichtig sind, aber sie sind nicht der Motor.
Sie können Lernen unterstützen und deswegen im Cura-Modell ist es ja so und in der Regiopädagogik genauso, der Raum ist der dritte Pädagoge sozusagen, der unterstützt ja Lernen, aber es erzeugt nicht automatisch Lernen.
Okay, also würde ich das Ganze so zusammenfassen, der Raum ist wichtig und auch die Dinge, die im Cura-Modell mit dem Raum gemacht werden, hat alles seine Richtigkeit und Wichtigkeit, aber es ist nur ein Teil und da fehlen elementare Sachen und wenn man nur einen Teil umsetzt des ganzen Konzeptes, ja, einfach gesagt, kann die Wirkung einfach flöten gehen.
Genau, und das hat Hattie auch genauso beschrieben. In seinen Studien meinte er, man kann den Klassenraum irgendwie umstellen, man kann irgendwie Gruppentische und so weiter irgendwie gestalten. Wenn man den Unterricht aber nicht danach ausrichtet, dann kann man auch die frontale Ausrichtung stehen lassen, weil der Einfluss ist genau das gleich. Lass uns zum Beispiel ein Gedankenexperiment machen. Also stell dir zwei Räume vor und du hast Raum A, der ist modern, mit modernen Möbeln, hat Lerninsel, Stehtische, offene Regale, weiß ich nicht, Sitzsäcke noch, und dann hast du noch Raum B. Und es ist irgendwie eine klassische Sitzordnung, normale Stühle, Tafel vorne, Lehrer, Schreibtisch auch vorne. Ja, kann man dann an der Stelle fragen, okay, in welchem Raum würden die Kinder besser lernen?
Tja, ich weiß nicht, ich würde irgendwie zu A tendieren, aber wenn du schon so fragst, würde ich sagen, dass man das nicht wirklich beantworten kann.
Genau, weil tatsächlich ist es ja so, die entscheidende Variable kennen wir ja nicht. Wie? Das Wie wird unterrichtet. Das ist das A und O. Und der Raum kann wunderschön sein, kann aber trotzdem schlechter Unterricht irgendwie stattfinden oder gar keine Lehrer-Schüler-Beziehung und so weiter und so fort. Und ein völlig gewöhnlicher Raum kann super Unterricht ermöglichen vielleicht. Also das Wie, diese Variable, die muss erstmal irgendwie klar sein, ehe ich den Raum irgendwie gestalte.
Lass uns zum nächsten Bereich übergehen und uns vielleicht nochmal das Cura-Modell genauer angucken und so ein bisschen rausarbeiten, worum es wirklich im Cura-Modell geht. Also wir wissen jetzt, okay, der Raum ist wichtig, aber das Wie wird unterrichtet, wo du meintest, das ist eigentlich mit das Entscheidende, was man aber visuell gar nicht so sieht. Das gucken wir uns jetzt nochmal näher an.
Na, wenn wir die Veröffentlichungen und Vorträge zum Thema Cura-Modell zum Beispiel näher anschauen, dann taucht ein Begriff immer wieder auf, nämlich Selbstständigkeit. Und diese Selbstständigkeit entsteht nicht durch Möbeln oder Raumgestaltung oder Einrichtungen, sondern ja, durch Selbstständigkeit selbst. Und die will einfach trainiert werden.
Ich kenne es auch als Selbstständiger, sagt man immer, man arbeitet selbst und ständig. Und eigentlich ist es das, was du für die Schüler auch erreichen möchtest mit dieser Selbstständigkeit. Also sie sollen die Verantwortung fürs eigene Lernen übernehmen.
Genau, die Kinder sollen lernen, Entscheidungen zu treffen, Arbeitsprozesse zu planen und zu organisieren, Materialien selbstständig zu nutzen, zu holen, zu wissen, was sie tatsächlich brauchen an Material, um das irgendwie meistern zu können, Hilfe zu organisieren, statt irgendwie völlig planlos dazu stehen und zu sagen, ich komme nicht weiter, aber ich hole mir auch keine Hilfe, weil ich überhaupt nicht weiß, dass ich mir vielleicht Hilfe holen kann. Ergebnisse kontrollieren, Lernwege zu reflektieren, Arbeitsverhalten zu reflektieren und. Das ist der Kern. Und ob mein Klassenraum frontal ausgerichtet ist oder wirklich irgendwie offen, das hat wenig Einfluss. Das ist nicht primär irgendwie das, worauf es ankommt. Natürlich hilft der Raum irgendwie mit, aber es ist nicht der Start. Also das sollte nicht sein, okay, ich möchte nach dem Cura-Modell arbeiten, deswegen ändere ich erstmal meinen Raum.
Okay, also sagst du, im Zentrum des Cura-Modells steht eher die Selbstständigkeit und daraufhin würde man den Raum dann einrichten, um zu gucken, wie könnte der Raum die Selbstständigkeit der Kinder fördern. Aber es geht nicht erst Raum und dann die Selbstständigkeit.
Genau, der Raum ist nur dienlich für das, was ich vorhabe.
Also
deswegen kann ich das nicht irgendwie im Voraus irgendwie planen, also auch nicht für jede Klasse irgendwie immer gleich, sondern es muss immer an den Bedürfnissen angepasst werden.
Ich würde da so ein bisschen eine Parallele ziehen, wie wir das bei den Methoden hatten. Da hattest du ja auch gesagt, erst kommt das, wir müssen uns im Klaren sein, was sollen die Kinder lernen, und daraufhin suchen wir die Methode aus, weil auch die Methode ja eigentlich das ist, was man gerne vorzeigen kann und das ist, was so ein bisschen strahlt, wenn man so vom Unterricht spricht. Und ähnlich ist es also auch bei der Raumgestaltung. Erst die Selbstständigkeit durchdenken und daraufhin den Raum konzipieren.
Na, nicht nur die Selbstständigkeit, sondern grundsätzlich den Unterricht irgendwie mit Bedenken quasi überlegen, was braucht man tatsächlich und dann erst die Struktur im Klassenraum so gestalten, dass es unterstützt. Also der Raum ist nur eine Unterstützung für das, was im Unterricht stattfinden soll und nicht umgekehrt.
Im nächsten Abschnitt würde ich jetzt gerne dein eigenes Beispiel angucken. Du hast ja jetzt vor kurzem erfahren, dass du eine Flexklasse übernimmst und seitdem du das weißt, bist du auch dabei, dir Grundrisse anzugucken, Möbel auf dem Papier hin und her zu schieben. Und ist das bei dir nicht auch irgendwie dann ein Möbelkonzept?
Ja, das wirkt vielleicht irgendwie tatsächlich so, aber tatsächlich plane ich gerade das nächste Schuljahr und wie gesagt, ich übernehme eine Flex. Es ist irgendwie nicht so einfach zu managen. Außerdem stehen mir dann zwei Räume zur Verfügung. Ich muss viele Entscheidungen treffen, darunter zum Beispiel, wo der Sitzkreis stattfinden soll, damit er einen fixen Platz irgendwie im Klassenraum hat. Tatsächlich ist es aber so, dass ich ein Heft gekauft habe für die Klasse jetzt, wo ich alles irgendwie eintrage, wie ich was nächstes Jahr machen möchte. Also von Routinen und Strukturen, welche Hefte, welche Fächer, was ich vorhabe, was soll regelmäßig irgendwie stattfinden, wie will ich das alles organisieren. Und erst jetzt kann ich tatsächlich da den Raum dementsprechend planen, weil ich genau weiß irgendwie, wie ich an Stationen arbeiten werde, welche irgendwie Theke ich dann brauche, um alle Hefte zu sammeln oder Ablageflächen irgendwie zu deponieren und. Und das ist irgendwie die Arbeit, die jetzt im Vorfeld passiert ist, die natürlich irgendwie nicht so sichtbar oder präsent ist. Und jetzt geht es an den Raum tatsächlich, wo ich wirklich Skizzen quasi zeichne, um das irgendwie, was ich vorhabe, umsetzen zu können.
Was sind so klassische Fragen, die du dir dabei stellst, wenn du den Raum jetzt planst?
Hauptsächlich über Unterricht. Also ich frage, welche Routinen brauchen die Kinder? Wie läuft das Leseband? Wie wird das Rechenband laufen? Wo holen die Kinder das Material her? Wo geben sie die Arbeiten ab? Wo reflektieren wir? Wo findet die Input statt? Wo kann ich meinen Beratungstisch hin platzieren? Wie lernen Kinder, selbstständig Hilfe zu bekommen? Welche Dienste wollen wir haben? Welche Ämter? Wie wird das alles irgendwie verteilt? Wie wollen wir in den Tag starten? Wie soll der offene Anfang irgendwie gestaltet werden? Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt eine neue Klasse übernehme mit alten Strukturen quasi, auch nicht mit meinen alten Strukturen, sondern ich nutze auch die Chance irgendwie, mich auch neu erfinden zu lassen, weil ich kriege eine ganz neue Klasse. Und dann kann ich wirklich gucken, was hat gut funktioniert bisher mit meiner Erfahrung, was will ich auch neu machen und so weiter und so fort. Und das hat mich jetzt beschäftigt die letzten Tage und jetzt geht es darum, wirklich zu gucken, wie ich das im Raum oder in meinen zwei Räumen gestalten kann.
Okay, also das heißt, du überlegst dir, was möchte ich mit den Kindern machen und wie wird das Ganze umgesetzt? Also kannst du da einfach mal ein Beispiel geben, also wie so deine Gedankengänge sind? Vielleicht ein einfaches Beispiel?
Na, ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn die morgens die Kinder in die Schule kommen, möchte ich jeden Tag einen offenen Anfang von mindestens 15 Minuten haben, wo sie vielleicht die TÜ korrigieren, wo sie vielleicht sonstige Aufgaben irgendwie erledigen können, wo sie Sachen irgendwie sich besprechen können, also immer inhaltlich, immer fachliche, wo sie zu mir kommen können, um nochmal Fragen oder Rückfragen zu stellen und so weiter und so fort. Und das braucht eine Struktur, denn ich möchte nicht, dass 25 Kinder auf mich zukommen jeden Morgen und mir sagen, Frau Deta, was muss ich machen? Sondern ich möchte, dass denen klar ist, was sie zu tun haben. Und das erfordert eine gewisse Struktur, damit es dann später routiniert ist. Und da hilft zum Beispiel wirklich Ablageflächen, die klar sind, die sich nicht ändern, ohne große Ankündigung. Es gehört bei mir zum Beispiel ein Tafelbild dazu, wo die Kinder sich dran orientieren können, damit sie nicht bei mir oder bei anderen irgendwie nachfragen müssen und so weiter und so fort. Und es geht darum, dass die Kinder genau wissen, was sie wie wann zu tun haben.
Okay, also die Selbstständigkeit, die du ja als wichtig empfunden hast. Um es nochmal zusammenzufassen, die Kinder würden morgens bei dir reinkommen in den Klassenraum, würden dich begrüßen und würden dann genau wissen, ich habe jetzt hier 15, 20 Minuten noch Zeit, In der Zeit kann ich arbeiten. Und wenn ich arbeiten möchte, dann sind da die zwei Ablagefächer, eins für Deutsch, eins für Mathe. Und da finde ich Aufgaben, die ich bearbeiten kann. Und das heißt, dieses Regal, dass es da steht und diese beiden Ablagefächer hat, ergibt sich daraus, dass du diesen offenen Unterricht dir überlegt hast und dass du dafür einen Platz brauchst. Und es war nicht umgekehrt, dass da ein Regal steht und du überlegt hast, was kann ich da hinpacken?
Genau.
Vielleicht die Ablagen. Sondern der Gedanke war, ich brauche diese zwei Ablagen, weil ich diesen offenen Unterricht mache. Und okay, also deine Gedanken bestimmen die Einrichtung.
Genau. Oder nehmen wir nochmal ein Beispiel, zum Beispiel mit dem Morgenkreis. Also viele fragen, wo kommt der Sitzkreis denn hin? Also für mich lautet die Frage, was soll dort genau passieren? Wofür brauche ich den Sitzkreis? So. Und wenn dort geplant oder reflektiert oder besprochen wird, dann brauche ich einen ruhigen Ort. Das heißt, es wird eher im zweiten Raum sein, nicht im Raum, wo wir vielleicht irgendwie eher alle Platz haben in dem Moment. Auch da, also das Quorum-Modell ist ja flexibel, es gibt irgendwie Anregungen, es gibt aber kein festes Modell, wonach wir nach Plan arbeiten und gestalten müssen, sondern jeder soll gucken, wie er was braucht. Und das mache ich genauso mit dem Morgenkreis. Ich habe zwei Räume, der eine Raum ist mit einer Kreidetafel ausgestattet und der andere Raum hat ein Smartboard zum Beispiel. Und mein Kreis wird nicht im Raum sein, wo das Smartboard ist, weil ich das Smartboard brauche für die Orientierung im Klassenraum, für meine Tafeln immer. Dementsprechend wird der Sitzkreis im zweiten Raum irgendwie stattfinden, wo sonstige Arbeitsplätze noch irgendwie zur Verfügung stehen. Aber es ergibt sich so für mich als sinnvoller. Ich habe trotzdem eine Tafel, das heißt, der Input kann trotzdem irgendwie im Kreis stattfinden, wenn ich es aber für nötig und sinnvoll erachte. Und ich habe aber nicht gedacht, okay, das Quorum-Modell sagt vor, irgendwie der Raum soll irgendwo mittig sein an der Tafel, weil man das mit dem Input irgendwie verbinden muss, sondern ich gucke, was sind meine Bedürfnisse, wie brauche ich das für den Unterricht, damit es sinnvoll ist, und anderdessen wird entschieden und nicht umgekehrt.
Mhm. Das heißt aber auch, dass du teilweise Abstriche machen musst, weil es einfach bestimmte Begebenheiten gibt, die für dich nicht anpassbar sind. Und dann musst du halt gucken, was für dich wichtiger ist. Also willst du eher, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, müsstest du sagen, will ich eher den ruhigen Platz, zweiter Raum, da habe ich aber kein Smartboard, den brauche ich eigentlich eher für den Unterricht. Also muss ich Abstriche bei dem Board machen, habe dann halt nur ein Whiteboard oder Kreidetafel oder was auch immer. Und ja.
Ja, ich werde auf jeden Fall verhandeln. Also ich hätte gerne ein Smartboard in den zweiten Raum natürlich. Und da werde ich mir nochmal die Vorschriften irgendwie angucken, wie Unterrichtsräume zu gestalten sind, von der Gemeinde aus irgendwie. Das werde ich definitiv machen. Wichtig ist aber für mich, das Smartboard ist wirklich relevant, wenn es darum geht, Orientierung im Alltag irgendwie zu geben. Das heißt, ich brauche dieses Ding quasi, damit die Kinder wissen, was sie zu tun haben. Und das brauche ich aber nicht für den Input. Meine Erfahrung hat auch gezeigt, ich habe es wirklich selten gebraucht, um Input zu geben. Da wird wahrscheinlich der Kreis an sich reichen, weil ich entweder so ein kleines Whiteboard irgendwie mitbringe und oder eher mit Material irgendwie arbeite. Und dann brauche ich dieses Smartboard irgendwie wahrscheinlich gar nicht, beziehungsweise bisher habe ich so selten gebraucht, dass es für mich sinnvoller ist, den Kreis in einer ruhigen Ecke zu haben, damit ich den ersten Raum habe, wo die Kinder wirklich in Ruhe arbeiten können. Das heißt, diese Besprechungen, die sind irgendwie ein bisschen voneinander irgendwie losgelöst, und weil das einfach mehr Ruhe reinbringt. Das ist für mich der Kerngedanke irgendwie. Was brauche ich für den Unterricht? Und ich finde, Ruhe ist ganz viel wert. Und deswegen ist der Kreis nicht direkt im ersten Klassenraum, sondern eher im zweiten Raum.
Kommen wir zum nächsten Abschnitt, und den hast du überschrieben mit dem, mit der Überschrift "Der Raum folgt der Didaktik". Das finde ich, ist eigentlich ein spannender Satz.
Naja, und nicht umgekehrt. Ich glaube, viele Schulen drehen diese Reihenfolge eigentlich um. Sie kaufen neue Möbel. Sie überlegen danach, okay, was kann ich jetzt damit machen? Wenn man das Quorum-Modell entdeckt, ist man meistens dann Feuer und Flamme. Und letztens rief mich eine Kollegin und Freundin an und meinte, du, Jesse, ich habe einen Podcast entdeckt, beziehungsweise es wurde mir weitergeleitet. Und ich glaube, das bist du. Und dann habe ich zugegeben, dass ich es bin. Und dann hatte sie ganz viele Fragen und die Schulleitung hatte auch ebenso Fragen und so weiter und so fort. Und dann ist es irgendwie kurze Zeit später, ein paar Tage später, naja, sie haben ja schon die Möbel gekauft zum Beispiel. Und das ist verkehrt. Das ist, dann werden die Möbel nicht ihre Aufgabe erfüllen, sondern man wird den Unterricht um die Möbel irgendwie um den Raum bauen. Und das ist nicht Sinn der Sache.
Wie sieht es in anderen Bereichen aus? Da würde man das ja eigentlich auch nicht machen, oder?
Naja, das wäre ungefähr so, als würde man zuerst ein Labor kaufen und danach zum Beispiel überlegen, welche Experimente kann ich damit irgendwie machen. Oder wir übernehmen einen Konzertsaal und danach entscheiden wir irgendwie, welche Musik gespielt wird. Und dabei ist es immer unterschiedlich irgendwie. So.
Also du sagst erst die Idee und dann die Umsetzung.
Ja, und wirklich überlegen. Und der Raum soll nur dazu dienen, zu helfen, zu unterstützen, um alles umsetzen zu können, was man vorhat. Und nicht umgekehrt. Man kann nicht den Unterricht um den Raum bauen.
Im nächsten Abschnitt wollen wir uns mal so ein bisschen angucken, warum manche Schulen ja, einfach scheitern bei solchen Dingen.
Deshalb erleben wir manchmal auch Enttäuschungen. Also die Schulen investieren Geld, viel Geld. Sie kaufen neue Möbel, sie überlegen sich dann Lernlandschaften, neue Räume. Und ich meine, alles, was sich um Schule dreht, ist immer wirklich sehr teuer. Dann heißt es ein Jahr später vielleicht, okay, es hat nicht funktioniert.
Aber warum?
Naja, wie ich vorhin gesagt habe, weil die Möbel dann verändert wurden, aber nicht die Unterrichtskultur zum Beispiel. Und hat jetzt ganz klar gesagt, die Möblierung, der Raum an sich, die bringt es nicht, sondern einfach nur, man muss den Unterricht ändern, damit eine Veränderung irgendwie stattfindet.
Aber lass uns da mal typische Fehler angucken. Was würdest du sagen, was sind so typische Fehler, wenn man ja einfach mal die Möbel anpasst, vielleicht auch nochmal so ein bisschen das offene Konzept da mit reinbringt. Was sind trotzdem noch Fehler, die dabei gemacht werden?
Na, zum Beispiel, es wird ganz viel Freiheit reingebracht, ohne dass man es vorher trainiert hat. Das heißt, die Kinder wissen damit gar nicht umzugehen. Dann ist man als Lehrkraft überrascht, okay, es hat ja gar nicht funktioniert, ich rudere zurück. Und dabei hat man den Kindern irgendwie gar nicht die Chance gegeben, dass sie es überhaupt leisten können. Also man kann nicht sagen, heute machen wir es ganz anders und alle werden es auf Anhieb können, sondern man muss es wirklich Stück für Stück irgendwie trainieren, bis es sitzt. Fehler Nummer zwei, mehr Selbstständigkeit ohne Routinen. Also zu überlegen, jetzt, weil ich einen Wochenplan habe, werden die Kinder auch selbstständig arbeiten können. Nein, es ist auch nicht. Auch das will irgendwie trainiert werden. Mehr Verantwortung ohne Begleitung ist auch schwierig, weil die Kinder, für die ist es nicht immer alles so gleich wichtig, wie es mir vielleicht wichtig ist. Das heißt, es braucht irgendwie Gespräche, es braucht irgendwie Anleitungen, damit sie diese Verantwortung irgendwie wirklich wahrnehmen und erst dann tragen können, zum Beispiel. Dann wäre noch ein Punkt beim Chor-Modell offene Aufgaben zum Beispiel, aber ohne klare Erwartung, also wo die Kinder gar nicht wissen, wo sie hinarbeiten sollen, was wird damit irgendwie bezweckt, was ist denn das Ziel? Also wenn die Kinder gar kein Ziel haben, worauf sie hinarbeiten sollen, dann ist das Scheitern irgendwie vorprogrammiert, ist Chaos auch vorprogrammiert, weil die Kinder werden nur noch abarbeiten, ohne genau zu wissen, was sie tatsächlich machen sollen. Und dann freie Platzwahl auch noch irgendwie, ohne Regeln zum Beispiel, ohne Absprachen, funktioniert ja auch nicht. Auch das muss irgendwie trainiert werden. Und ich sage es in meinen Klassen, wir probieren 2 Wochen, wir gucken irgendwie, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und dann wird justiert. Aber man kann nicht ankommen und sagen, heute ist es so. Und jeder weiß irgendwie, was er zu tun hat, wie das erwartete Verhalten irgendwie ist und so weiter und so fort. Das will alles mit den Kindern irgendwie besprochen werden. Das muss trainiert werden.
Okay, also dann würde tatsächlich einfach Chaos entstehen, wenn diese Sachen nicht mit den Kindern vorher trainiert werden, Routinen eingeübt und der ganze Prozess eng begleitet wird.
Ja. Und anschließend wird dann nicht die Umsetzung kritisiert, sondern das Konzept. Dann hat das Chora-Modell einfach nicht funktioniert. Aber das ist nicht das Chora-Modell, was nicht funktioniert hat, sondern tatsächlich dessen Umsetzung.
Also die Einführung wurde nicht gut gemacht und dadurch scheitert dann das Modell an sich?
Na, das Ding hat keine richtige Struktur, es gibt keine ordentliche Einführung, es gibt irgendwie keine Routinen, es gibt kein Training, es gibt kein Feedback, keine Reflexion. Es ist einfach nur, man hat hier die Räumlichkeiten ein bisschen verändert und erwartet, dass alles sich gleichzeitig verändert, ohne unser Zutun, und so funktioniert es nicht.
Mhm. Im nächsten Abschnitt würde ich gerne mit dir nochmal die Rolle der Lehrkraft ein bisschen genauer angucken. Wie sieht die Rolle der Lehrkraft im Cura-Modell aus?
Na, ich würde sagen, dass das Cura-Modell eigentlich zuerst die Lehrkraft verändert und nicht die Kinder.
Okay, das ist unbequem für manche Lehrkräfte.
Ein bisschen, weil plötzlich muss ich mich fragen, okay, warum rede ich eigentlich so viel? Oder warum löse ich jedes Problem? Warum beantworte ich jede Frage sofort? Oder warum bin ich hier ständig im Mittelpunkt des Unterrichts? Muss das so sein? Das Cura-Modell sieht die Lehrkraft tatsächlich nicht mehr so als Wissensvermittler, sondern wirklich als Lernbegleitung. Und das bedeutet, Lernbegleitung ist es auf Bedarf der Kinder orientiert und nicht irgendwie auf das, was ich irgendwie möchte. Und es geht dann nicht mehr darum, irgendwie vorne zu stehen und irgendwie
die Show zu schmeißen.
Ja, zum Beispiel, oder ja, die Dreiviertelstunde am Stück irgendwie Ampelmann von zu spielen, sondern es geht darum zu gucken, okay, wer braucht mich? Und da gehe ich hin. Werde ich nicht gebraucht, ziehe ich mich halt zurück, weil ich möchte, dass die Kinder irgendwie selber evaluieren, brauche ich Unterstützung, ja oder nein? Und wer kann mir am besten helfen? Die Lehrkraft oder andere Kinder vielleicht sind besser irgendwie dran. Und da muss ich also mir selbst die Frage stellen, okay, warum bin ich aber immer so präsent? Warum habe ich dieses Gefühl, immer im Mittelpunkt stehen zu müssen?
Dabei geht es ja auch so ein bisschen, also nicht nur um dieses Umdenken in der Rolle, sondern auch seine eigenen Routinen oder ja, wie man im Unterricht umgeht, anzupassen. Was ich da ganz interessant war diese Forschung zur Wartezeit, wenn man einfach länger auf Antworten von den Kindern wartet.
Genau, also wenn Lehrkräfte nach einer Frage nur wenige Sekunden länger warten, verbessert sich die Qualität der Antworten deutlich. Also Kinder denken dann länger, mehr Kinder werden beteiligt oder beteiligen sich und die Antworten werden auch komplexer. Und ich hatte dieses Gespräch letztens wieder beim Seminar, eine Lehrkraft meinte, sie hat darauf geachtet irgendwie und sie hat aber auch darauf geachtet, was es mit ihr selbst macht. Und sie meinte, sie setzt das trotzdem enorm unter Druck, sie zählt irgendwie im Kopf, entweder bis 3 oder bis 5. Und sie meinte, es stresst sie ungemein irgendwie diese Wartezeit, weil man es anders gewohnt ist. Und tatsächlich ist es auch wieder so, ich mache es so und ich bespreche das immer mit den Kindern regelmäßig, warum diese Wartezeit irgendwie so wichtig ist und dass es nicht darum geht, irgendwie die einen länger warten zu lassen oder sonst was, sondern es geht wirklich darum, dass die Kinder Zeit haben zum Nachdenken, sich trauen, irgendwie sich zu melden. Und damit ist es noch nicht getan mit dieser Wartezeit. Also ich habe eine Frage gestellt, 5 Kinder melden sich. Ich sage, ich sehe Kind X, es meldet sich, das sehe ich, das finde ich toll. Ich sehe aber Kind Y und Z und A und B, die melden sich auch. Oh, es werden ja immer mehr, das freut mich besonders. So, und dann irgendwann nehme ich dann ein Kind. Und meistens ist es ja so, die Kinder sind drangekommen und es herrscht kurz Panik im Gehirn und das Kind braucht wieder ein paar Sekunden Zeit, um sich zu sammeln. Und auch da sollte man sich die Zeit nehmen. Und auch das ist stressig für eine Lehrkraft, weil da geht wieder Zeit verloren. Aber für die Kinder ist es enorm wichtig, dass sie diese Denkzeit irgendwie haben.
Und nur diese kleine Anpassung, die die Kollegin dann gemacht hat, ist ja schon mal ein Schritt weg von Wissensvermittler zu Lernbegleiter.
Ja, weniger Lehrkraft, mehr Denken. Sie hat selber festgestellt, es melden sich mehr Kinder.
Und es hat nichts mit Möbeln zu tun.
Nee, und es hatte nichts mit den Möbeln zu tun, sondern nur mit dem Unterricht.
Als nächstes würde ich mit dir nochmal die Selbstregulation angucken wollen. Denn die ist ja im Bereich des Cura-Modells eigentlich auch ein sehr wichtiger Baustein oder im offenen Unterricht generell.
Genau, zum Beispiel Barry Zimmermann beschreibt 3 zentrale Phasen, für die Selbstregulation. Und das ist die Planung, die Durchführung und die Reflexion. Kinder lernen erfolgreicher, wenn sie ihr Lernen wirklich selbst planen, überwachen und dann auch reflektieren. Das ist auf jeden Fall bekannt schon.
Finde ich, hört sich nach dem Wochenplan so ein bisschen an.
Ja, oder Lerntagebuch, Zielgespräche, Selbsteinschätzung. Und genau diese Elemente finden wir tatsächlich häufig im Cora-Modell.
Okay, wir haben eigentlich uns angeguckt, die Rolle des Schülers muss sich verändern. Also der Schüler oder die Schülerin muss selbstständiger werden. Die Selbstregulation ist wichtig für den Schüler. Die Rolle des Lehrers muss sich ändern, vom Wissensvermittler zum Lernbegleiter.
Und die Eltern müssen sich ändern. Es ist auch ein wichtiger Punkt, denn man darf es nicht außer Acht lassen, dass die Eltern eine andere Form von Schule irgendwie, von Unterricht irgendwie kennen. Und auch sie wollen abgeholt werden, müssen abgeholt werden, damit sie wirklich das nachvollziehen können, was im Unterricht tatsächlich dann passiert. Also auch deren Rolle ändert sich ein bisschen.
Jetzt würde ich aber noch mal gern zum Raum zurückkommen. Wie kann der Raum sich dann ändern? Also spielt er trotzdem eine Rolle?
Ja, naja, ich würde ja nicht sagen, irgendwie die Räume sind eigentlich egal. Wer meine Räume kennt, der weiß ganz genau, mir ist gar nicht egal. Aber gute Räume können oder sollten wirklich Lernen unterstützen. Also sie sollten Selbstständigkeit erleichtern, sie sollten Bewegung ermöglichen, sie sollten Kooperation fördern, und sie sind einfach nur ein Werkzeug und kein Konzept.
Kannst du das nochmal so ein bisschen plastischer irgendwie erklären? Also hast du da irgendwie ein Beispiel oder so vor Augen?
Ich vergleiche das gerne mal mit einem Fahrrad. Also wenn jemand nicht Fahrrad fahren kann, hilft ihm das teuerste Fahrrad der Welt auch nicht zum Beispiel. Und wenn jemand Fahrrad fahren kann, funktioniert es auch mit einem einfachen Fahrrad. Also und natürlich fährt es sich vielleicht besser und leichter mit einem guten Rad, bestimmt auch angenehmer, aber entscheidend ist die Fähigkeit und nicht das Material.
Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich möchte in Richtung Cura-Modell oder offenen Unterricht arbeiten, was würdest du sagen, wäre so der erste Schritt, den du der Person empfehlen würdest? Weil du hattest ja auch in der Vergangenheit gesagt, nicht alles irgendwie mit einmal, sondern so eine Einführung kann auch Schritt für Schritt stattfinden. Und wenn du sagst Schritt für Schritt, was wäre der erste Schritt?
Na, also definitiv nicht die Möbel. Erst einmal klare Routinen schaffen, klare Routinen entwickeln, trainieren mit den Kindern, bis sie sitzen, gucken. Danach kann man den Raum irgendwie dann mitziehen lassen, quasi für diese Routinen. Was brauche ich im Klassenraum? Was muss vorrätig sein, damit diese Routine läuft? So, und dann kommen die Ablageflächen, da kommen vielleicht die Regale, dann kommt vielleicht das Material und. So, dass es irgendwie sinnvoll angeordnet werden kann.
Sag mal irgendeine Routine als Beispiel.
Wochenplan abholen, wenn die Kinder am Montag in den Klassenraum kommen zum Beispiel.
Okay, also die Kinder kommen im Klassenraum, holen sich dann den Wochenplan ab. Das heißt, du würdest jetzt, wenn du noch einen frontal ausgerichteten Raum hast, würdest du den Wochenplan irgendwo dann erstmal hinlegen, dann gucken, okay, staut sich das, macht der Weg, den die Kinder gehen, Sinn, wäre ein anderer Ort besser und würdest dann sozusagen beobachten, wie verhalten sich die Kinder im Raum bei dieser Routine und wo gibt es Optimierungsmöglichkeiten durch den Raum.
Genau. Also so, dass Verkehrswege irgendwie günstig gestaltet werden können.
Wenn du siehst, die müssen zum Beispiel immer an einem Tisch vorbei, weil der mitten im Weg steht, könnte man den dann schon mal irgendwie woanders hinstellen oder den Ablageort dann verbessern.
Genau.
Und das würdest du dann sozusagen mit jeder Routine, die du nach und nach einführen würdest, so machen. Und dann entwickelt der Raum sich, ja, der wächst so organisch dann eigentlich mit.
Genau, also zum Beispiel, wenn ich nochmal irgendwie das Thema Selbstkontrolle ermöglichen möchte in der Klasse, dann muss ich gucken, wo kann ich das am besten machen. Was sind die Bedürfnisse? Die Kinder müssen irgendwie sich unterhalten können. Es kann also nicht ganz so nah dran sein, wo wir irgendwie in Ruhe arbeiten wollen. Also das heißt, es ist vielleicht eher im zweiten Raum, wo die Kinder zwar auch Arbeitsplätze haben, aber da sind eher die Gespräche, da kann irgendwie ein bisschen lauter werden sozusagen. Und das heißt, also, ich muss auch überlegen, wo platziere ich das?
Und Selbstkontrolle in dem Sinne, du hast ja verschiedene Aufgaben, TÜ oder Wochenplanaufgaben, die du gar nicht mehr korrigierst, es sei denn, die Kinder sagen,
ich sammle punktuell
genau,
ein.
Genau. Du sammelst dann punktuell ein.
Aber auch an der Stelle ist es auch irgendwie nachgewiesen, dass für Vortritte muss nicht irgendwie alles irgendwie perfekt kontrolliert werden. Es reicht es punktuell immer wieder regelmäßig und auch nicht irgendwie wirklich feinsäuberlich irgendwie, sondern wirklich zu überfliegen und zu gucken, was sind die Fehler? Sind das irgendwie einfache Fehler oder sind wirklich fachliche Fehler? Also, aber auch das reicht. Also man muss nicht irgendwie ein Korrekturtier irgendwie werden, um das leisten zu können.
Da schreibst du ja auch ab und an einfach mal Mini-Kurztest, wo du den Kindern auch sagst, die werden nicht benotet. Ich will einfach nur gucken, welche Fehler macht ihr wo, um einfach zu wissen, wo wird noch
Bedarf. Genau, sind es irgendwie einfach nur Unaufmerksamkeiten irgendwie oder sind es wirklich irgendwie Verständnisprobleme noch zum Beispiel? Also darauf kommt es an.
Ja.
Bei der Selbstkontrolle, auch da spielt der Raum dann wieder eine Rolle. Also ich muss überlegen, was ich für diese Selbstkontrolle alles irgendwie brauche. Also wie gesagt, es soll irgendwie ein Ort sein, wo die Kinder sich unterhalten können. Es darf auch mal ein bisschen lauter sein als sonst. Und. Und trotzdem brauche ich auch da Ablageflächen, um die Korrekturzettel vielleicht zu platzieren, falls die Kinder irgendwie das in Einzelarbeit korrigieren sollen. Es braucht irgendwie einen Ort, wo die Kinder sich tatsächlich auch treffen können, wo auch genug Platz ist, damit sie sich treffen können und. Und so, wenn ich selbst weiß, okay, was ich für diese Selbstkorrektur alles brauche im Unterricht, dann kann ich den Klassenraum dementsprechend anpassen, aber nicht umgekehrt. Ich kann also nicht sagen, okay, es wird eine Selbstkorrektur geben, ich finde diese kleine Ecke hier drüben, die passt eigentlich ganz gut und dann mutiert sie zur Korrekturecke, sondern es ist andersrum. Also was brauche ich für Selbstkorrektur und erst dann wird geguckt, wo ist der bessere Ort irgendwie dafür.
Gut, aber du setzt ja dann erstmal was auf, also wir hatten jetzt die Routine, wir hatten die Selbstkontrolle, du setzt jedes Mal was auf, nachdem du dir Gedanken gemacht hast, wie könnte das ablaufen, guckst mit den vorhandenen Sachen, die du im Raum hast, du setzt es auf und fängst dann aber schon mal an mit leichten Verbesserungen.
Genau, dasselbe ist es auch bei Reflexion. Also wenn es darum geht, dass die Kinder irgendwie das eigene Verhalten, Arbeitsverhalten und Co. irgendwie selbst reflektieren, ist es ja nicht leicht. Also, und da brauchen sie auch erstmal Werkzeug an der Hand, damit sie das überhaupt leisten können. Das heißt, ich muss erstmal im Unterricht selbst irgendwie überlegen, wie kann ich das integrieren, wie kann ich das mit den Kindern irgendwie trainieren und so weiter und so fort. Und erst dann wird der Klassenraum dementsprechend angepasst. Irgendwie brauchen wir irgendwie einen Kreis dafür, reicht es irgendwie Sitzplätze, wo die Kinder für sich irgendwie reflektieren, wo kleine Gespräche stattfinden. Brauche ich vielleicht einen Beratungstisch, wo diese Gespräche irgendwie stattfinden können und. Aber da muss ich mir erstmal selber dessen bewusst sein, was will ich erreichen und was brauche ich dafür, um das erreichen zu können, um dann wirklich den Klassenraum erst zu ändern.
Okay, also die drei Schritte, die du als erstes umsetzen würdest, sind einmal die Routine, die Selbstkontrolle und die Reflexion. Würde jetzt der Raum dann kommen?
Nee, ich würde sagen, erstmal Verantwortung übertragen. Also, und zwar wirklich auch schrittweise und genau mit Anleitungen, wie sowas funktioniert. Ich kann nicht von den Kindern erwarten, dass sie diese Verantwortung sofort übernehmen, wenn ich morgens komme und diese Idee habe, sondern ich muss überlegen, okay, was brauchen wir, damit es gelingt? Und das muss irgendwie überlegt werden und erst dann können wir irgendwie das ganze Konzept vom Quorum-Modell wirken lassen. Aber das muss vorher trainiert werden.
Okay, also wir haben die Routine, die du als erstes einführen würdest, die Selbstkontrolle, die Reflexion und die Verantwortung übertragen. Und jedes Mal hast du den Raum angepasst in Zwischenschritten, aber nur mit den Sachen, die schon vorhanden sind. Würdest du jetzt über den Raum nachdenken als fünften Schritt?
Ja, also irgendwann kommt, man hat es schon rausgehört, also nach jedem Punkt, was ich eigentlich besprochen habe, wird der Raum auch mit bedacht sozusagen, um dass es dienlich ist. Und am Ende kann ich immer noch gucken, irgendwie, wo brauche ich was, wo möchte ich zum Beispiel, ich plane, dass mein Schreibtisch in der Mitte irgendwie der Wand ist und weder links noch rechts, sondern wirklich versuchen, irgendwie mittig zu sein, damit ich schnell unterwegs bin, damit die Kinder auch schnell bei mir sind, damit irgendwie ich nicht irgendwie einen Sonderplatz habe, weil der Schreibtisch auch ein Arbeitsplatz ist für die Kinder. Also der Schreibtisch soll nicht irgendwie nur für mich, für die Lehrkräfte irgendwie Platz geben, sondern wirklich soll für alle, und dementsprechend wird er tendenziell dann im Raum drin sein. Aber letztendlich ist der Raum so das allerletzte am Ende, was noch irgendwie ja erledigt werden sollte, also den Feinschliff.
Also wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es ja darum, du führst erstmal die Sachen ein. Also wir hatten es gerade schon mal gesagt, du führst die Routinen ein, die Selbstkontrolle, die Reflexion und die Verantwortung. Und es würde ja keinen Sinn machen, jetzt nach den Routinen, die du am Anfang einführst, gleich zum nächsten Möbelhaus zu rennen und einen runden Teppich für den Sitzkreis zu kaufen und weiß ich nicht was alles noch, um dann im nächsten Bereich bei der Selbstkontrolle dann festzustellen, naja, ich habe jetzt zwar alles irgendwie auf die Routinen ausgerichtet, aber eigentlich versperre ich mir damit den Platz für die Selbstkontrolle. Also du sagst, eher führ erstmal diese 4 Punkte ein mit dem, was du hast, und dann guckst du, wenn alles dieser 4 Punkte, also die Routine, Selbstkontrolle, Reflexion und die Verantwortung, wenn die 4 Punkte erfüllt sind, dann kannst du ja gucken, wie du den Raum anpasst, welche Möbel du zusätzlich brauchst, welche Veränderungen du machen kannst, um das Ganze, was du dann gemacht hast, zu unterstützen. Aber vorher sollte man den Raum eigentlich gar nicht groß anfassen, weil man gar nicht genau weiß, was wird überhaupt gebraucht.
Genau. Und wenn Kinder Verantwortung übernehmen können, dann wird der Raum auch plötzlich interessant, und vorher ja gar nicht. Das heißt, sie können am nächsten Morgen irgendwie kommen und sie haben alles umgeändert und es ist alles neu, und trotzdem wird es nicht lange interessant bleiben. Wenn die Kinder aber die Verantwortung für das eigene Lernen irgendwie, dass sie verstehen, wo sie was wie finden, dass sie sich Gedanken gemacht haben, dass es wirklich eine Unterstützung ist, dann wird der Raum irgendwie tatsächlich eine Unterstützung sein. Wenn sie das im Voraus gar nicht gemacht haben, wenn es nur darum geht, einen schönen Raum zu präsentieren, dann wird der Raum zur Belastung, weil die Kinder nicht mehr wissen, irgendwie sich zu orientieren, weil sie abgelenkt werden, weil der Raum nicht dazu dient, wirklich zur Selbstständigkeit erzogen zu werden, sondern es wird Ablenkung irgendwie bieten und. Und das ist dann ein Problem. Und das ist der Punkt, wo die Kollegen sagen, oh, das hat nicht funktioniert. Und das ist halt schade.
Also das Cura-Modell oder der offene Unterricht, genau, an sich hat nicht funktioniert. Und dabei lag es weniger am Modell statt an der Umsetzung.
Genau, also kann man wirklich sagen, das Cura-Modell ist ja kein Möbelkonzept.
Ist aber auch kein Raumkonzept.
Nee, es ist auch keine Sitzordnung.
Okay, sondern was ist es dann?
Nein, dann ist es ein Unterrichtskonzept. Also ein Konzept für Selbstständigkeit, für Verantwortung, für Selbstregulation, Lernwirksamkeit. Also wie ich letztens beim Elternabend gesagt habe, bei den Erstklässlern, wir wollen patente Kinder am Ende der Grundschulzeit irgendwie entlassen. Und das funktioniert nur, wenn wir wirklich lernwirksam sein können. Wenn die Kinder merken, sie können selbstwirksam sein, dass sie es in der Hand haben. Das ist nicht davon abhängig, wie gut gelaunt Frau Dieter an dem Tag ist oder, sondern dass sie es wirklich irgendwie ja selbst in der Hand haben.
Okay, was soll jetzt der Hörer oder die Hörerin machen, die ja vielleicht schon das nächste Jahr plant und gerade überlegt, wenn es auf die Skizze von dem eigenen Klassenraum guckt, wo soll der Sitzkreis hin?
Naja, dann sollte man sich eher die Frage stellen, welche Verantwortung sollen die Schüler morgen übernehmen, die sie heute noch nicht übernommen haben?
Okay, weil das ist das Cura-Modell.
Ja, genau. Also genau dort beginnt das Cura-Modell und nicht beim Tisch und nicht beim Regal und nicht beim Möbelhaus, sondern wirklich einfach nur beim Lernen. Das ist der Startpunkt irgendwie.
Also ja, muss man sicher gehen, dass man so einen offenen Unterricht ja einfach von der richtigen Seite aus beginnt, und das ist nicht der Raum.
Nee, genau. Also es ist das Lernen, es ist der Unterricht selbst. Das muss ich erstmal verändern, um den Raum irgendwie nützlich verändern zu können. Ansonsten wird das Ganze scheitern, es wird zur Unzufriedenheit irgendwie führen, zum Chaos nochmal. Und dann stellen die Kollegen fest, oh, das Scrum-Modell hat bei uns doch nicht funktioniert, die Kinder kennen das doch nicht und. Dann verfällt man nochmal in alten Mustern wieder zurück. Dann kommen Sätze wie, die Kinder sind halt so, aber wir haben es ja probiert. Es wäre halt schade um das Geld, schade um die Zeit, schade um die Mühe, die man sich gemacht hat. Also auch an der Stelle tut es mir leid, wenn manche Kollegen gerade irgendwie voll in der Planung waren fürs nächste Jahr zum Beispiel, dass sie im Kollegium geplant haben, das alles irgendwie zu ändern. Vielleicht müsst ihr kurz mal innehalten und kurz zurückrudern und überlegen, okay, was wollen wir nächstes Jahr wirklich machen? Wie soll der Unterricht sein? Welche Strategien sollen die Kinder irgendwie drauf haben? Wie kriegen wir die Kinder selbstständig? Wie wollen wir das alles organisieren? Und erst dann wird der Raum irgendwie besprochen. Und erst dann werden vielleicht neue Möbel angeschafft. Vielleicht schaut man sich aber auch einfach nur mal um in der Schule, was es gibt. Aber das ist so der Schritt, der gemacht werden muss und nicht umgekehrt. So leid es mir tut, weil, wie du am Anfang gesagt hast, also der Raum zu ändern ist halt irgendwie sofort sichtbar und es gibt sofort ein gutes Gefühl, aber das ist damit nicht getan, das ist nicht das Core-Modell.
Gibt es noch Dinge, die du hinzufügen möchtest oder wo du sagst, dass die wichtig sind und wir haben sie noch nicht besprochen?
Nee, ich würde mich freuen, also auf Feedback irgendwie freuen. Ja, welche Veränderungen habt ihr denn zuerst vorgenommen? Also habt ihr wirklich irgendwie zuerst den Unterricht und euch selbst und erst dann den Raum oder habt ihr tatsächlich zuerst den Raum verändert und dann irgendwie vielleicht den Unterricht oder habt ihr vielleicht nur den Raum verändert und festgestellt, ja, geht alles nicht wirklich. Ich würde mich freuen, wenn wir dazu auch ein paar Rückmeldungen bekommen würden.
Genau, und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Genau, bis zur nächsten Folge von Elementarwissen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Vielen Dank, dass ihr den Podcast Elementarwissen gehört habt.
Ihr wisst, Feedback ist uns wichtig. Hinterlasst gerne eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen oder teilt uns mit euren Kolleginnen und Kollegen.